Hallo und herzlich willkommen. An zwei Orten möchte man eigentlich, dass die Leute, die dort das Sagen haben, alles richtig machen. Im Krankenhaus und im Cockpit. Und weil Pilotinnen und Piloten Dinge tun, die das Fliegen viel sicherer machen, von denen sie glauben, dass Ärztinnen und Ärzte und auch andere in Krankenhäusern davon profitieren könnten, deswegen haben sich Dominik Koch und Lilly von Block Schlesier zusammengetan und mit ihrer Firma Medcare bringen sie Menschen im Gesundheitswesen bei, was eigentlich im Cockpit so passiert, in der Hoffnung, dass zum Beispiel bei OPs oder auf Intensivstationen dann vieles besser wird. Wir haben mit Dominik und Lilly gesprochen und den ersten Teil des Gesprächs hört ihr jetzt. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Lilly und Dominik, ganz herzlich willkommen bei Das Gehirn und der Finger. Hallo.
Hallo, die Runde. Dankeschön für die Einladung.
Vielleicht erzählt ihr uns ein bisschen was zu eurem Werdegang oder zu eurer Motivation. Lilly, du hast ganz lange im OP gestanden als Krankenschwester, das ist richtig.
Also OP muss ich korrigieren, das ist falsch. Ich bin von Haus aus Fachkrankenschwester für Intensivmedizin.
Das heißt, du standst auf der Intensivstation, wenn die Leute aus dem OP rauskamen.
Richtig. Oder eben also dann die Anästhesie-Seite, die durfte ich auch kennenlernen. Das heißt, das sind dann die am Kopf hinter dem kleinen Vorhang. Aber also mein Schwerpunkt ist die Intensivstation und die Pflege von intensivmedizinisch betreuten Patienten und natürlich auch die Intensivmedizin. Das geht in dem Fach dann doch auch miteinander, also ineinander über. Und ja, durfte da ziemlich schnell nach meiner eigentlichen, also nach der ganz normalen Ausbildung anfangen. Hab dann die Fachweiterbildung gemacht. Das ist eine 2-jährige Zusatzausbildung. Und bin dann ziemlich schnell ins Leitungsteam geholt worden, etwas überraschend zum damaligen Zeitpunkt für mich auch, war dann also Leitung einer Intensivstation, bin dann später Abteilungsleitung geworden, da kam dann also eine zweite IMC, sagen wir dazu, das ist so eine Art Intensivleit, die kam dann dazu, also war ich dann Abteilungsleitung, ja fast 10 Jahre mittlerweile und ja durfte eben da auch über die eigentliche Pflege am Patienten hinaus mich dann damit beschäftigen, wie man Teams entwickelt, wie man Mitarbeiter führt, wie man auch Strategien entwickelt gemeinsam, die dann irgendwie so insgesamt fürs Krankenhaus vielleicht wichtig sind. Hat natürlich die Corona-Zeit als leitende Intensivschwester doch dann ziemlich heftig auch miterleben dürfen müssen und ja, bin in der ganzen Zeit irgendwann mal auch durch Zufall in so einen Dozentenjob noch nebenbei reingerutscht und bin Dozentin mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Mitarbeiterführung, Teamentwicklung. Das mache ich vor allem in Köln an einer Akademie für Gesundheitsberufe und arbeite da mit angehenden Führungskräften. Genau, und bin Coach.
Erzähl uns doch mal was. Ich weiß nicht, ob du dich gerne oder ungerne daran erinnerst. Ich meine, immerhin ist es jetzt vorbei, aber was waren das für Tage oder Wochen da auf der Intensivstation zu Corona?
Also da kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen. Das ist surreal, war es erst. Also das war ja am Anfang wie in so einer Freakshow. Also ich kann das jetzt, wenn ich darf, also eine Anekdote, die ich damals nie vergessen werde, war, dass wir einen Patienten, also wir mussten den ins künstliche Koma legen, als er aufgenommen wurde, weil der extrem krank war. Und das war aber vor Corona. Da gab es das noch nicht. Und dann gab es irgendwann diesen Tag X und plötzlich war Corona und dann sollte dieser Mensch wach werden. Und ich habe später immer gedacht, also wie abgefahren muss das sein, wenn man als, ich sag mal, normaler Mensch kommt so in ein Krankenhaus, hast einen schwierigen Verlauf, ja, war alles gut am Ende so, der sollte wach werden. Und dann ist dieses Wachwerden ja auch nicht so easy wie im Fernsehen. Man muss das gestalten gemeinsam. Das braucht ein paar Tage, bis die Patienten wieder irgendwie im Hier und Jetzt ankommen. Braucht ganz viel Begleitung. Da sind natürlich Angehörige total wichtig. Und ich bin sowieso ein totaler Verfechter von Angehörigen auf der Intensivstation. Und die durften ja alle nicht mehr rein. Und dann steht man da plötzlich wie so ein Marsmännchen und erzählt irgendwem, der vorher ins künstliche Koma versetzt wurde, dass es jetzt eine Pandemie gibt und die Angehörigen alle nicht mehr da sind und wir auch nicht unsere Masken abnehmen dürfen und alle aussehen wie Marsmännchen. Also das fand ich damals so furchtbar. Und ich bin noch, was ist das? Und letztendlich war es auch so. Das Gefühl am Anfang war, was ist das hier, was passiert hier gerade? Und trotzdem mussten wir ziemlich schnell reagieren. Und ich muss sagen, positiv empfunden habe ich damals, dass mein komplettes Team gesagt hat, wir sagen jeden Urlaub ab, wir sind hier und machen einfach das, was nötig ist. Und dann muss ich auch einfach mal sagen, das ist damals eine Situation gewesen, wo man wusste, dass es hoch ansteckend ist und wo man trotzdem in diese Zimmer gehen musste und die Patienten sehr körpernah betreuen musste, gerade mit der Atmung. Das war ja ein großes Thema, die respiratorischen, also die lungenerkrankten Patienten. Und dann musste man da rein und wusste nicht, wie man selber am Ende da rauskommt. Das muss man einfach mal so sagen. Und dann hat keiner gesagt, ich mache das nicht. Fand ich eine großartige Teamerfahrung, finde ich bis heute großartig. Und die Belastung, die dann war, war abartig, teilweise monatelang, muss man auch sagen. Ja, dann kamen die Bilder aus Bergamo, wo man dann so als Leitung denkt, gut, hoher Anteil der Toten waren Intensivfachkräfte oder die ärztlichen Kollegen sind da auch verstorben. Und dann denkst du dir, wenn du nach Hause gehst, gut, da schicke ich jetzt mein Team da rein und wer weiß, ob es in ein paar Monaten bei uns auch so aussieht. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Als Leitung, glaube ich, war das der schlimmste Moment so für mich.
Ist es bei euch gut gegangen? Also haben zumindest dein Team hat alles überlebt sozusagen?
Ja. Also es ist ja auch in Deutschland, muss man sagen, gut gegangen, also im Verhältnis. Also wir haben hier nie ein Bergamo gehabt, wir haben auch nicht die Bilder gehabt, die man aus New York kannte oder gesehen hat. Also das ist ja hinten raus dann irgendwie auch in Ordnung gewesen und man gewöhnt sich auch. Die Abläufe musste man ganz schnell anpassen. Was macht man überhaupt in so komischen Anzügen? Wie geht das alles? Und naja, da stellten sich plötzlich extrem viele Fragen, die wir einfach vorher, also als Leitung haben wir sowas natürlich nicht auf dem Schirm gehabt.
Boah, vielen Dank. Ich wollte jetzt einfach nicht drüber hinweggehen. Ich sehe, Magnus hört ganz fasziniert auch zu. Ich weiß, dass wir damals ja händeringend immer darauf gewartet haben, wann können wir denn endlich eine Impfung bekommen? Weil wir, ja, auch wenn wir so aussehen, noch nicht so alt sind, dass wir zur ersten Welle gehörten. Und Magnus hat dann irgendwann eine Restdosis bekommen und hat sich nicht getraut, mir das zu sagen, weil er dachte, das kann ich dem noch nicht zumuten. Der muss da ungeschützt rumlaufen in seinem Berlin. Und ich sitze hier frisch geimpft in Castrop-Rauxel. Weißt du noch, Magnus?
Das war unangenehm. Aber es war eben so, dass ein Kollege von mir, eigentlich einige Kollegen, hatten den Ehrgeiz, dass sie aus diesen Fiolen, in denen eigentlich 5 Impfungen drin sein sollten, 5 oder 6, ich glaube 5, sage ich jetzt mal, wenn du ganz, ganz fein dosiert hast und wenn du die Luftbläschen am Ende und so weiter und so fort, dann hast du es geschafft, eine mehr rauszuholen. Und die war ja nicht verplanbar, weil es konnte schiefgehen. Also insofern hatten die dann pro kleines Fläschchen zum selber abfüllen, hatten sie dann eine Impfung mehr. Die konnten sie aber dann nur sozusagen jetzt anrufen, innerhalb der nächsten 30 Minuten verimpfen. Und das hat er dann gemacht und da hatte ich dann eben einfach Glück.
Ja, das war super.
Nein, ich habe echt keine Geheimnisse von meiner, also größeren Familie, aber in dem Fall habe ich es echt nicht gesagt.
Also erstmal vielen Dank, ich fand das ganz süß, als er es mir dann erzählt hat. Ich habe gesagt, ey, natürlich bin ich neidisch, aber natürlich hätte ich mich wahnsinnig für dich gefreut. Also das ist ja klar. So, jetzt kommen wir aber mal zu dir, Dominik. Du bist zu Hause in einem Ort, wo nie was schief geht, nämlich dem Cockpit. Zumindest selten brechen Pandemien im Cockpit aus. Und jetzt bist du vor allem seit vielen Jahrzehnten Ausbilder. Erzähl uns mal, was ist das für ein Job? Also du hast den ganzen Tag mit mehr oder weniger talentierten Piloten zu tun, die das alles erst noch können sollen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Ausbildungen, wo die Leute frisch von der Flugschule kommen und auf ein spezielles Flugzeug, wie ein Airbus beispielsweise, geschult werden. Dann gibt es Leute, die haben schon Flugerfahrung, die kommen vielleicht von einer Boeing und gehen dann auf ein Airbus-Flugzeug und werden entsprechend für dieses individuelle Flugzeug neu geschult. Kann ganz unterschiedlich sein.
Und jetzt erzählst du den ganzen Tag Dinge. Wie viele haben denn im weitesten Sinne mit Sicherheit zu tun und wie viel sind, sagen wir mal, in Anführungszeichen nur so motorische Skills? Also das, was ich vielleicht auch im Flugsimulator von Microsoft lernen könnte. Ich meine, du bist ja jemand, der weit mehr zu bieten hat.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das ist eine gute Mischung aus allem. Natürlich muss ich erstmal lernen, ein Flugzeug vernünftig zu fliegen, indem ich weiß, wie es zu steuern ist, wie die sogenannten SOPs, die Standardverfahren, gelernt werden müssen. Aber man erkennt als Ausbilder natürlich auch relativ schnell, ob die interpersonale Kompetenz vorhanden ist, die dann natürlich auch noch gefördert werden muss eventuell.
Moment mal, das hast du jetzt so nett und sachlich gesagt, interpersonale Kompetenz. Aber du meinst, ob die das sind, was wir hier in Berlin gern Sozialbolschewisten nennen? Also ob die überhaupt mit anderen Menschen können? Oder mit Leuten im Cockpit oder im Raum, wo die Passagiere sind oder mit dem Purser? Was genau meinst du damit?
Nee, was ich damit einfach meine, ist, dass die Leute vernünftig kommunizieren können, dass sie eine gute Teamarbeit machen, dass sie ein hohes Maß an Situationsbewusstsein haben, dass sie gute Entscheidungen treffen können, dass gerade der Kapitän eine gute Form von Führung zeigt, dass er Aufgabenverteilung macht, dass sie ein gutes Fehlermanagement durchführen und vor allen Dingen das Wichtigste, Stress- und Arbeitsbelastungsmanagement spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle.
Also du willst sagen, wenn es Stress gibt, wenn irgendwas Blödes passiert oder so, dass die dann nicht ausflippen, sondern einen kühlen Kopf behalten, ja?
Richtig, genau so ist es.
Wie stelle ich mir das vor mit Pilot, Co-Pilot oder Dritten oder so? Fliege ich da seit 20 Jahren mit meinem Kumpel, mit dem ich sowieso gut kann und wir verstehen uns blind und wir müssen gar nicht mehr groß reden? Oder fliege ich genau bewusst nicht mit meinem Kumpel, weil das nicht gewünscht ist?
Also es ist so, es kommt immer ganz darauf an, bei welcher Fluggesellschaft ich tätig bin. Wenn ich natürlich bei einer großen Fluggesellschaft fliege, dann ist es so, dass ich eventuell zum Briefing komme, also zum Vorgespräch, dass ich für 5 Tage auf Tour gehe. Ob ich nach Los Angeles fliege oder Tokio oder Ähnliches oder vielleicht auf der Kurzstrecke tätig bin und mich in Europa bewege, dann ist das so, man begrüßt sich, aber man hat sich noch nie kennengelernt. Und das macht die Sache halt so spannend, dass ich vielleicht gestern den Helmut hatte und morgen habe ich den Stefan und es funktioniert trotzdem einwandfrei. Meistens natürlich, weil wir entsprechend so geschult sind, dass wir auch eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen zwei Piloten gewährleisten können, obwohl man sich vorher noch nie kennengelernt hat. Das ist eine hochinteressante Geschichte, aber da spielt natürlich auch die sogenannte CRM-Schulung eine wichtige Rolle.
Funktioniert das gut, obwohl man sich nicht kennt, oder funktioniert das möglicherweise gut, weil man sich nicht kennt? Wenn ich mir so OP-Teams zum Teil vorstelle, die ich kennengelernt habe, dass es vielleicht gar nicht gut ist, wenn man sich übermäßig vertraut ist und unser Umgang dann sozusagen auch schon festgeschrieben ist seit Jahrzehnten.
Genau das ist es. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Häufig spielt es eine sehr wichtige Rolle, dass man sich noch nicht kennt, und weil sich natürlich sehr viele Leute die Mühe machen, eine gute Kooperation zu gewährleisten, dass man die nächsten 4-5 Tage gut zusammenarbeitet. Und bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe während der Schulung im Bereich Medizin, ist es so, die Leute kennen sich seit Monaten, die kennen sich seit Jahren. Jeder weiß, wie der andere tickt, und dementsprechend ist gerade in stressvollen Situationen, häufig kommt es zu Situationen, wo die Zusammenarbeit vielleicht dann doch nicht so gut funktioniert, aufgrund der Tatsache, dass die Leute sich charakterlich schon seit sehr, sehr langer Zeit kennen.
Ich finde das total spannend. Du hast ja auch gesagt, Magnus, du hast da ein paar Sachen im OP erlebt, die vielleicht nicht so toll waren. Wir nennen hier natürlich keine Namen. Lilly, du hast auch gerade ganz energisch genickt. Also du kennst das auch aus dem OP, dass das eher ein Hindernisgrund ist, dass die Teams sich schon so gut kennen?
Ja, also in meinem Fall dann von der Intensivstation. Aber das ist halt grundsätzlich, wenn man natürlich auf Teamdynamiken guckt, dann spielt das, na klar, eine Rolle. Ne? Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen formale Etikette und Höflichkeit irgendwie entgegenbringe, weil ich ihn nicht kenne und irgendwie eine vernünftige Kinderstube habe, und dann man auch noch, so wie die Piloten, da extrem gut ausgebildet ist, sich an SOPs oder auch anderen Standards entlang zu hangeln. Das ist ja genau unser Punkt, wo wir eben drauf gucken, dass wir sagen, wenn wir in Teams arbeiten, dann entstehen Dynamiken, und die sind oft sehr alt. Also die Dynamiken sind dann alt, ja, nicht die Teams, sondern die Dynamiken, die kommen, die haben so ihre Geschichte miteinander, die Kolleginnen und Kollegen, und das kann halt im Notfall, also ich sag mal, wenn eine emotional aufgeladene Situation zum Beispiel schon vorherrschte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es eigentlich relativ gut nachvollziehbar, dass man dann sagt, okay, wenn es dann irgendwie so hart auf hart kommt, kann das dann plötzlich eine Rolle spielen. Also das kennt jeder, wenn man sich den ganzen Tag irgendwie schon über seinen Partner ärgert, dann braucht er irgendwie abends nur die falsche Butter aus dem Kühlschrank holen und dann explodiert man. Und das ist sicherlich in dem Fall weder konstruktiv noch gerecht, aber es ist halt menschlich. Und da muss man halt, wenn man im Hinblick auf die Patientenversorgung guckt, also ob das jetzt im OP ist oder auf der Intensivstation oder auch in anderen medizinischen Settings oder Settings, wo man zeitkritisch schnell Entscheidungen treffen muss gemeinsam, das muss man einfach im Hinterkopf haben. Und die gute Nachricht ist ja, dass man das üben kann und lernen kann. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich irgendwann mein Faible für dieses Thema entdeckt habe, weil ich finde, also das weiß ich nicht, Markus, du wirst es vielleicht bestätigen können, dieser gesamte Gesundheitsbereich ist auch sehr gut darin, sich so ein bisschen auszuruhen auf, es ist alles schwierig, die politischen Voraussetzungen sind schwierig, die Strukturen und so weiter, und man hat oft zu wenig Personal, und das ist auch alles richtig, aber wenn sich darunter, ich sag mal, so eine leichte Lethargie breit macht oder dadurch, und man hat das so als Begründung, und dann ist das ja auch irgendwie ein bisschen einfach, und dann kann man sich auch mal irgendwie anranzen, und dann laufen halt Dinge nicht gut, und dann ist es das System. Und ich habe immer so den Punkt zu sagen, okay, aber wenn wir jetzt erstmal vor der eigenen Haustür kehren, da muss es Dinge geben, die am Ende einfach unsere Arbeit in der Qualität, aber auch in unserem eigenen Gefühl, mit dem wir nach Hause gehen, verbessern. Und das ist nicht immer dann das System schuld. Und die Möglichkeit zu sagen, wir entscheiden uns, gerade in kritischen Situationen auf unsere Kommunikation ganz besonders zu achten, uns an Standards zu orientieren, um natürlich die Patientensicherheit zu gewährleisten, aber auch um eine Sicherheit im Team herzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, kann ich gleich vielleicht nochmal was zu sagen. Diese Entscheidung können wir treffen. Da brauchen wir keinen neuen Gesundheitsminister für, brauchen wir alles nicht. Ja, das kann man entscheiden. Ich kann entscheiden, ob ich mich in der Situation, sage ich mal, meinen Emotionen hingebe, oder ich kann entscheiden zu sagen, nee, jetzt sind wir in einem Notfall oder jetzt sind wir in einer kritischen Situation, jetzt wird es eng und jetzt entscheiden wir uns, unsere Kommunikation ab diesem Moment auch umzustellen, egal, ob wir uns heute Morgen in der Umkleide gestritten haben.
Also wir haben in der Medizin ja sicherlich das Problem der Hierarchien. Also zumindest habe ich das so kennengelernt. Ich bin mittlerweile ja in der eigenen Praxis, da habe ich das Problem nicht, aber ich habe es halt früher erlebt, dass wirklich der Chef war. Und irgendwann mal habe ich den Film Sauerbruch gesehen, ein unglaublich kitschiger Schwarz-Weiß-Film, der aber wirklich 100 Jahre alt ist. Nein, ist er nicht, aber uralt. Und irgendwie habe ich mehr oder weniger die Strukturen wiedererkannt, die ich selber in der Ausbildung noch erlebt habe. Also ich glaube auch, hat sich das geändert?
Also ich sag mal ein Jein, aber mit einem leichten Schwenk zum Ja hin. Also man merkt auf jeden Fall, ich meine, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, du merkst auf jeden Fall, dass da, sag mal, jetzt die Hierarchien sich so ein bisschen auflösen. Und natürlich ist es auch eine Frage so, wie zeitgemäß ist das noch? Und dieses ganze Ding, die Götter in Weiß oder irgendwie da kommt die Oberschwester oder irgendwie sowas, das wird weniger. Du hast natürlich einfach immer noch Personen, die vielleicht auch von ihrem Charakter her oder so extrem Chefy sind, so von mir aus, aber die Frage im CRM ist ja, wie schaffen wir es, Strukturen und Tools zu haben, zumindest für bestimmte Momente, diese Hierarchien auszuhebeln. Manchmal ist es auch wichtig, also du musst auch in kritischen Situationen auch Leute haben, die dann die Hosen anziehen und sagen so, und jetzt treffe ich hier die Entscheidung, die tragen dann auch die Verantwortung. Also Hierarchie ist nicht immer nur total schlecht, aber ich weiß, was du meinst, dieses, der Oberguru sagt irgendwas und keiner darf mehr irgendwie was dazu sagen und nichts mehr beitragen.
Aber darf ich kritisch nachfragen, wenn ich jetzt Arzt auf deiner Intensivstation bin und du bist die leitende Intensivschwester und du hast möglicherweise sehr viel mehr Ahnung von Intensivmedizin als ich, der ich vielleicht nur im Notdienst für die Station zuständig bin.
Ja.
Aber wenn ich sage X, dann machst du X, oder?
Nein.
Die Frage ist ganz ernst. Bin ich der Chef in der Situation oder gibt es den Chef in der Situation in dieser eindimensionalen Form gar nicht?
Das kommt tatsächlich immer sehr auf die Situation an. Jetzt muss man sagen, bin ich eine extrem erfahrene Intensivschwester. Ich sag mal, wenn wir so diese Flughöhe haben, also erfahrene Intensivschwester und Chefarzt oder Oberarzt oder wie auch immer, dann wäre es bei uns so, dass wenn ich einen Einwand hätte, dass ich sagen würde, können wir mal kurz reden, ich sehe das anders, weil. Also erstens ist die Voraussetzung, dass ich auch wirklich argumentieren kann. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ja, du bist halt der Arzt und wenn du das jetzt entscheidest, dann mach es halt so mit irgendwie so einem leicht patzigen Habitus dann da irgendwie vor mich hinmotzen. Also das muss man eben auch mal sagen, die Augenhöhe, das ist meine Verantwortung. Also entweder habe ich ein vernünftiges, in dem Fall dann medizinisches Argument oder auch von mir aus, es gibt ja auch pflegerische Argumente, warum man bestimmte Dinge vielleicht jetzt gerade nicht machen kann, sollte. Aber die Situation ist dann schon so, dass man auf einer Intensivstation gemeinsam entscheidet. Oder ich sag mal so, die Situation kann so sein. Ich kenne auch Intensivstationen, die ich im Rahmen meiner Dozententätigkeit oder im Coaching, wenn du da mit Leuten sprichst, die spiegeln ja ganz andere Situationen wider. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass, ich sag mal, mit 90% kannst du das herstellen, so eine Situation. Hat aber auch die Voraussetzung, dass ich nicht hingehe und schon mal von vorne herein sage, du blöder Ads-Typ, jetzt kehrst du hier wieder den Chef raus, sondern dass ich vernünftig sage, haben Sie oder hast du 2 Minuten, ich habe da noch eine Idee, ich habe irgendwie einen Einwand, ich finde irgendwas komisch. Und dieser Schritt passiert oft nicht. Das ist ja jetzt auch, ich sag mal, eine Situation, wo wir vielleicht nicht von total zeitkritischen Entscheidungen treffen, also wenn es so auf die Sekunden ankommt, ne? Und es geht eben zum Beispiel auch darum, auch den Chefs oder Oberärzten, Chefärzten, leitenden Ärzten, wer auch immer, der formal die Entscheidung trifft. Und die müssen dafür ja auch gerade stehen. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also so, das ist jetzt immer von außen irgendwas schlau reinwerfen. Das ist auch einfach. Aber zum Beispiel zu sagen, wir haben eine Struktur, an der wir uns langhangeln im Notfall. Und ein Schritt in dieser Struktur ist, dass der gerade die Situation leitet, sagt, hat hier jemand noch eine Idee oder einen Einwand?
Das wissen wir bei der Hochzeit, ne? Ob jemand Einwände hat, der möge sich jetzt melden oder für immer schweigen. Aber das wird ja immer gesagt. Also ich habe noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, ja, sie ist mit mir verheiratet. Aber es wird gefragt, damit alle die Chance haben, was zu sagen. Wenn wir diesen Einblick jetzt so bekommen haben, Dominik, wie ist es denn im Cockpit im Gegensatz zu einer, sagen wir mal, vielleicht schlecht funktionierenden Intensivstation oder einem schlecht funktionierenden OP? Und war das auch schon immer so, dass ihr so, sagen wir mal, hierarchiearm und kommunikativ wart da in eurem kleinen Kabuff?
Also es ist so, dass die gute Zusammenarbeit sich in den letzten 50 Jahren sehr positiv entwickelt hat. Es gab einen Flugunfall 1978, da ist ein Flugzeug abgestürzt von United Airlines, wo es letztlich um den Human Factor ging, um den menschlichen Faktor, weil der Kapitän eine Fehlentscheidung getroffen hat. Der Co-Pilot und der, damals gab es noch Flugingenieure, ihn dauerhaft darauf hingewiesen haben, dass der Sprit immer weiter verloren geht. Und irgendwann sagte der Kapitän, ja, aber wir müssen uns doch um das technische Problem kümmern. Ja, sagten die beiden, das ist richtig. Aber wir verlieren, weil das Fahrwerk nicht eingefahren werden konnte, immer mehr an Treibstoff. Und der Kapitän wollte sich nicht darauf einlassen. So, daraufhin hat man dann entschieden, dem Kapitän zu folgen. Ja, ich sag mal, dem Piloten, der die Führung grundsätzlich übernimmt. Aber der Kapitän hatte so einen Tunnelblick, dass er nicht erlaubt hat, sich mit den anderen auseinanderzusetzen. Und irgendwann ist das Flugzeug abgestürzt, weil sie keinen Treibstoff mehr hatten. Und da hat die NASA, die amerikanische Behörde, festgestellt, Moment, das lag gar nicht an dem technischen Problem, sondern es ging darum, dass die Zusammenarbeit im Cockpit nicht funktioniert hat. Und so hat sich das die letzten 50 Jahre durch gutes sogenanntes CRM-Training immer weiter verbessert und mittlerweile funktioniert das ganz anders.
Krass, okay. Und wie lange hat es gedauert, bis sich was verbessert hat, Dominik?
Genau, das hat sich die letzten 50 Jahre immer weiterentwickelt. Ab wann das super perfekt läuft, kann ich euch nicht genau sagen. Aber ich würde schon sagen, dass die letzten 25 Jahre, ich fliege jetzt auch schon 25 Jahre, es selten gut funktioniert hat. Und auch ich äußerst selten in Situationen kam, wo die Zusammenarbeit nicht funktioniert hat, weil wir alle entsprechend CM geschult sind.
Sag mal, vielleicht gibst du uns mal so 2 oder 3 Elemente, wo du sagst, das machen wir immer. Also so wie eben diese Sache, ich frage nochmal rum, ja, hat jemand noch eine andere Idee oder fällt jemandem was auf? 2, 3 Elemente, wo du sagst, das machen wir im Cockpit richtig gut, da können sich alle eine Scheibe von abschneiden.
Ja, es ist die Teamarbeit. Wir arbeiten einfach toll zusammen, weil wir gut kommunizieren, weil wir ein gutes Situationsbewusstsein haben, weil wir gute Entscheidungen treffen, zumeist gute Entscheidungen treffen nach einem sogenannten Vordeck-Konzept. Und das ist ein ganz strukturiertes Abarbeiten von Fakten, von Optionen, von Risiken. Dann entscheiden wir irgendwann etwas und dann wird das durchgeführt und dauerhaft wird es weiterhin gecheckt. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, sind wir dauerhaft immer noch in der Situation, dass wir sagen, Moment, die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist die weiterhin die richtige?
Mhm.
Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir haben gelernt, wie man mit Fehlern umgeht. Wir haben gelernt, wie man mit Stress und Arbeitsbelastung umgeht. Und das ist ein riesengroßes Ding. Und genau das wollen wir im Prinzip dann auch in den Bereich der Medizin umsetzen.
Ich fand das interessant. Du hast 2-mal gesagt, dass ihr eure Entscheidungen weiterhin überprüft. Ich habe jetzt nicht extra sozusagen diesen Fakt mich nochmal vorbereitet für unsere Episode hier. Magnus weiß vielleicht auch ein bisschen was drüber, weil der sich ja sehr viel mit dem Funktionieren von Gehirnen auseinandersetzt. Meiner Meinung nach ist das vor allem wichtig, solange man männliche Piloten hat, ne? Und ich glaube, viele Piloten sind männlich, weil ich glaube gelesen zu haben, dass Männer eben sehr, sehr ungerne Entscheidungen revidieren und auch sehr froh sind, endlich mal die Komplexität auf eine Entscheidung und ein Verfahren reduziert zu haben. Und das macht uns natürlich ein bisschen, sagen wir mal, schlechter da drin, Dinge nochmal zu hinterfragen und vielleicht zu sagen, oh, die Entscheidung war doch nicht gut, vielleicht muss ich nochmal neu nachdenken.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist eine interessante Frage. Es wäre spannend, ob es tatsächlich wasserdichte Studien zu dem Thema gibt. Ich habe neulich einige Artikel gelesen, die die schöne Vorstellung von den völlig unterschiedlichen männlichen und weiblichen Gehirnen also wirklich in Grund und Boden gestampft haben. Und zwar zu Recht und begründet in Grund und Boden gestampft haben. Also die Verdrahtung bei uns ist schon ziemlich ähnlich. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Aber ich würde trotzdem gerne, Frage an Dominik, wissen, ob nach deiner Erfahrung oder nach Erfahrung der Luftfahrt per se oder von wem auch immer, arbeiten zum Beispiel Frauenteams im Cockpit besser zusammen als Männerteams? Oder arbeiten gemischte Teams besser zusammen als eingeschlechtliche, naja, wie auch immer, Teams?
Das ist eine Frage, die kann ich eigentlich ganz einfach beantworten. Es ist unabhängig davon, ob ich männlich oder weiblich bin. Es funktioniert grundsätzlich sehr, sehr gut, weil wir entsprechend geschult wurden. Und weil auch ein Kapitän sicherlich ausschaltet, bespreche ich jetzt mit einem Mann oder mit einer Frau. Wir werden genauso wahrgenommen und die zwischenmenschliche Zusammenarbeit funktioniert genauso, ob ich jetzt eine Crew habe, die mit 2 Piloten verbunden ist oder mit einem Kapitän beziehungsweise einer Kapitänin und einem männlichen Co-Piloten, ist sicherlich auch eine spannende Geschichte. Das funktioniert einwandfrei.
Okay, das heißt aber, das ist so ein bisschen die Nature versus Nurture-Debatte entschieden. Wenn man es lernt, dann spielen andere Faktoren eine viel kleinere Rolle.
Absolut, das kann ich nur bestätigen. Es ist definitiv der Fall. Ich hatte schon mehrfach auch eine weibliche Kapitänin und das hat einwandfrei funktioniert.
Darf ich trotzdem mal fragen, ist es mittlerweile im Cockpit so, dass ich, wenn ich als ganz junger Pilot dazukomme, Co-Pilot dazukomme und du bist ein erfahrener Pilot mit also wie auch immer, wie viel 1000 Flugstunden. Darf ich oder muss ich sogar, wenn mir irgendetwas auffällt, also jetzt nicht gerade, wir stehen kurz vorm Absturz oder Benzin läuft aus, ist es wirklich normal, dir zu sagen, ist das und das denn richtig, diese Entscheidung? Oder sollten wir vielleicht, also kann ich mich da auf Augenhöhe einbringen oder ist da nicht die gewisse Achtung vor deinen 10.000 Flugstunden immer irgendwie im Hintergrund?
Nein, es ist so, dass wir so ausgebildet sind, dass wenn ein Kapitän einen unerfahrenen Co-Piloten hat, dass der, was die Zusammenarbeit betrifft, sich genauso verhält wie mit jemandem, der schon 10.000 Stunden hat. Also ein Co-Pilot mit 10.000 Stunden. Weil die Wichtigkeit der Meinung eines anderen Kollegen als extrem wichtig eingestuft wird. Und wenn ich jetzt als neuer Co-Pilot mit 200 Stunden von einer kleinen Cessna auf einen großen Airbus komme und wir haben ein technisches Problem, dann ist das in diesem Vordeck-Konzept, von dem ich gerade gesprochen habe, kann das gut sein, dass der Kapitän als erstes den Co-Piloten fragt, was ist denn deine Meinung? Damit er sich auch mal die Meinung eines anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin durchdenkt und sagt, okay, stimmt, die Elemente sind eigentlich gar nicht so falsch, die er erwähnt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Danke, dass du mir die Tipps gegeben hast, so kann man zu zweit vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen, als wenn das eine Person alleine machen würde.
Ja, man muss ja auch sagen, wenn es nicht die absolute Mega-Krisensituation ist, dann ist es ja so, schlimmstenfalls hat er keine neue oder weitere Idee. Also da ist ja noch nichts passiert, ne? Und bestenfalls hat er vielleicht mit seinen frischen, jungen, keine Ahnung, 26 Jahren, ich weiß nicht, wann man Pilot ist, trotzdem eine Idee, die man als routinierter Kapitän nicht hat, obwohl man viel weniger Erfahrung hat.
Und das ist genau der Punkt. Zum Beispiel Sully kennt ja jeder, Hudson River.
Mhm.
War fantastisch, wie der Sully das geregelt hat. Und der beste Spruch am Ende war, hast du noch eine Idee? So, mhm. Das kurz bevor die dann in den Hudson River gelandet sind, dass der eine sehr gute Führung durchgeführt hat. Der Sully hat das fantastisch gemacht, aber er hat immer, immer den Co-Pilot mit einbezogen. Das heißt, am Ende hat er ihn auch nochmal gefragt, so nach dem Motto, sind wir auf dem richtigen Weg? Unterstützt du das, was ich mache? Natürlich in anderen Worten, aber er hat sich immer die Sicherheit geholt von seinem Co-Piloten, weil ihm das sehr, sehr wichtig war.
So, und jetzt apropos Idee, ihr hattet eben auch eine Idee und habt beschlossen, das jetzt Leuten in der Medizin beizubringen, was Pilotinnen und Piloten schon lange machen. Jetzt kann man das ja sicherlich nicht alles eins zu eins übertragen, vermute ich. Lilly, gib uns doch mal einen Einblick, welche Elemente kann man nehmen und wie würde man die dann auf einer Intensivstation, in einem OP oder vielleicht auch sonst einfach mal in einer Besprechung auf einer Station, wo da der alte Chefarzt mit Gravitas, mit dem Elberfelder Kittel steht und so und jetzt mal neu umdenken sollte.
Ich würde fast sagen, man kann jedes Element nehmen. Der Dominik hat vorhin schon so ein paar wichtige Stichpunkte gesagt. Das eine ist das Situationsbewusstsein, das andere die Kommunikation, das Fehlermanagement. Also da gibt es sehr viele Faktoren, auf die wir gucken. Human Factors, großes Thema. Also was sind überhaupt die menschlichen Faktoren? Also was sind Faktoren, die auf den Menschen einwirken, der dann in einem System irgendwie arbeiten und funktionieren muss? Allersimpelstes Beispiel ist Hunger. Also ich glaube, jeder kennt die Menschen, die unerträglich werden, wenn sie großen Hunger haben. Das sind aber auch Dinge wie Stress und eben jeder hat ein Privatleben und das ist nun mal auch irgendwie mit dabei bei einem Menschen, in einem Menschen drin. Also da wirkt einfach unheimlich viel ein und wir können letztendlich alles das, was die Piloten in diesem Bereich schulen und gelernt haben, auch aus bitteren Erfahrungen lernen mussten, nehmen und auf uns übertragen. Man muss es halt nur übertragen und das ist ja so ein bisschen, wo deine Frage hinzielt. Das ist jetzt nicht alles gleich und ich habe mal, glaube ich, irgendwann zum Dominik gesagt, naja, im Cockpit, die Knöpfe bleiben die Knöpfe, die sind dafür eingebaut und dann, wenn sie nicht ausfallen, machen die dann das, was sie sollen. Aber bei einem Mensch, der irgendwie sich in so einem kritischen medizinischen Moment befindet, da sind ja viele Knöpfe kaputt. Der macht dann nicht mehr, was er soll. Ja? Und dann hat der Patient selber eine Dynamik, das Team drumherum entwickelt Dynamiken. Also es ist viel volatiler und viel, ja, dann doch auch so ein bisschen komplexer, würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde das ein super Gedanken oder eine super Erkenntnis. Habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Also im Flugzeug ist es in der Regel so, wenn die Inspektion rechtzeitig ist, dann macht der eine Knopf immer das Richtige. Ja? Und ein Patientenbehandeln ist jetzt wie in einem Cockpit sitzen mit einem Drittel der Knöpfe, wo man gar nicht genau weiß, machen die überhaupt noch was oder was machen die?
Ja, es ist ja schon ein bisschen so. Also es kann ja durchaus sein, dass du sagst, okay, was weiß ich. Also jemand hat, ich sage jetzt mal, irgendwie eine Rhythmusstörung und dann will man vielleicht ein bestimmtes Medikament geben und denkst, super Idee. Und dann gehst du mit dem Medikament bewaffnet hin, guckst dir die Laborwerte an und merkst, oh blöd, der irgendwie, wenn ich denen das jetzt gebe, dann steigt die Niere ganz aus. Also wieder von vorne überlegen. Und ne, so dann, der Patient ist ja auch noch an sich jemand, der bitte auch noch gefragt werden sollte, was er möchte und was nicht. Und dann kann es ja sein, dass er sagt, nee, also den Knopf sollen sie aber bei mir gar nicht drücken. Also jetzt, als wenn ich in der Metapher
bin.
Und so ist natürlich so eine Situation, also ein Cockpit sagt nicht, nö, heute mal bitte lieber.
Du willst einfach sagen, der Job des Piloten ist einfacher. Du hast mich überzeugt.
Nein, ich will nur sagen, dass natürlich der Einwand berechtigt ist, dass dieses System Cockpit starrer ist. Und ich sag mal, wenn man so will, auch erstmal sicherer im Sinne von, da bleibt erstmal alles an seinem Platz. Es fliegt nichts irgendwie plötzlich durch die Gegend.
In der nächsten Woche gibt es dann den zweiten Teil vom Gespräch mit Lilly und Dominik. Wenn ihr in der Zwischenzeit schon mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr zu medcair.de gehen.